ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum alle 14 Tage stattfindenden Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Und dieses Mal aus Berlin uns zugeschaltet Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Guten Morgen, Anja.
Hallo Malte, grüß dich.
Tja, was hat sich der Osten da gestern zusammengewählt? Man könnte auch fragen, wie sehr hat sich der Osten gestern verwählt? In jedem ostdeutschen Bundesland sind die Populisten inzwischen in der Mehrheit und die etablierten demokratischen Parteien in der Minderheit. Will sagen, egal ob Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, überall liegen AfD und BSW zusammengenommen klar vor CDU, SPD, FDP, Grünen und Linken. Anja, ist das in Berlin-Mitte rund um den Reichstag schon angekommen, dass die etablierten Parteien nicht mal mehr eine relative Mehrheit im Osten mehr bekommen haben, sondern dass die Hütte inzwischen lichterloh brennt?
Ja, ich glaube, das haben schon gestern Abend am Wahlabend alle verstanden erstmal. Also die Zerknirschung ist groß, vor allem natürlich bei den Ampelparteien. Die Union hat natürlich Grund zur Freude erstmal, aber die ist ja auch begrenzt, weil tatsächlich die Populisten im Osten einfach ganz vorne jetzt sind und die etablierten Parteien sich fragen müssen, warum nicht wir? Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die jetzt auch in der Koalition hier in Berlin, auch wenn es eine Europawahl ist, nochmal ganz hart diskutiert werden wird. Wir haben ja auch Haushaltsdebatten gerade. Also es wird furchtbar in den nächsten Wochen sehr bewegt, glaube ich.
Man konnte ja gestern Abend so ein bisschen den Eindruck haben, gerade Friedrich Merz passt kaum mehr durch die Tür. Wenn man jetzt aber mal etwas in die Tiefe schaut, in Brandenburg kommt die CDU noch auf 18,4%. In Sachsen auf 21,8, in Thüringen auf 23,2. Das ist aber ganz, ganz, ganz weit weg von der Herrlichkeit, mit der sie hier mal vertreten war.
Ja, da würde ich einen kleinen Unterschied machen bei Brandenburg, weil Brandenburg ist ja quasi gefühlt immer, jedenfalls seit dem Mauerfall und überhaupt der Bildung des Landes Brandenburg, SPD regiert. Deshalb kann die CDU in Brandenburg ein bisschen sich auch freuen, würde ich sagen. Also weil sie halt vor der SPD liegt, aber ja, die CDU muss einfach in Ostdeutschland wirken. Und weißt du, Malte, wir haben so, wie lange machen wir diesen Podcast? Ja, ich glaube, da hört uns keiner zu aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Ich verstehe nicht ganz, warum die das nicht verstärken und nicht auch diese paternalistische Attitüde mal fallen lassen.
Seit 2,5 Jahren weisen wir immer wieder darauf hin. Vielleicht sollten wir nochmal Kassetten hinschicken ins Konrad-Adenauer-Haus.
Genau. Ach, es ist aber schön, dass wir jetzt mal ein bisschen lachen. Ich war nämlich gestern Abend sehr frustriert. Also, ja.
Nicht nur du, wie ich so allgemein mitbekommen habe, aber lass uns mal detaillierter in die Region schauen. Aus Erfurt ist uns zum Beispiel Uli mit Sondermann-Becker zugeschaltet, politischer Beobachter bei MDR Thüringen und das seit fast 30 Jahren. Uli, bei euch hat sich gestern in den kommunalen Stichwahlen nochmal bewahrheitet, was man schon in der ersten Runde der Kommunalwahlen gesehen hat. Der AfD gelingt es zwar nicht durchzumarschieren, um mal bei so einem Terminus zu bleiben. Also Robert Sesselmann in Sonneberg bleibt der einzige AfD-Landrat. Aber wenn man sich nur mal die Kreistage anschaut, das kommt jetzt nach und nach in Sachsen und Sachsen-Anhalt auch so, wo immer mehr ausgezählt wird. Also in den Kreistagen sehr, sehr viel AfD-Blau, meist an die 30%. Und dann eben zum Teil noch 10-12% BSW obendrauf. Kann ich das so interpretieren? Der Thüringer hat schlicht und ergreifend die Schnauze voll.
Naja, also das mit den Kommunalwahlen, das ist so ein bisschen wie bei der Steuererklärung. Wir machen ja immer bei der Steuererklärung so eine Art Spitzabrechnung über das, was uns vielleicht vom Staat noch zusteht. Also wir gleichen sozusagen uns da wieder an. Und bei der Kommunalwahl ist es wird halt in dem Wahlergebnis angeglichen, wie sich die Parteien ja so im Lauf der letzten 5 Jahre entwickelt haben. Und da muss man einfach sagen, dass sich die AfD auch in Thüringen entwickelt hat. Sie ist vorangeschritten, also von diesen ganzen großen Skandalen oder so auf Bundesebene mal abgesehen. Das interessiert hier vor Ort die Leute einfach mal weniger. Das heißt, die AfD hat eigentlich ihr Potenzial jetzt sozusagen über die Jahre ausgebaut und das jetzt eben dann wurde das mit dem Wahlergebnis nochmal bestätigt. Aber es ist ja eben so, sie sind nicht stärkste Kraft geworden landesweit, sondern die stärkste Kraft ist nach wie vor die CDU. Ja, und BSW ist jetzt eben einfach mal dazugekommen. BSW hier immer noch vor Ort so als Wundertüte, mehr oder weniger als Projektionsfläche ist sie gewählt worden. Das wird sich dann zeigen.
Das heißt, du sagst, das wird sich zeigen. Aber wenn ich das alles zusammenrechne, wenn ich dann parallel die Europawahlen dazu nehme, jetzt Freistaat Thüringen, Landesergebnis, AfD 30,7, BSW 15,0. Das sind ja Werte, wie gesagt, zusammengenommen 46%. 8%. Da kann man ja eigentlich und da könnten eigentlich auch sowohl die CDU, die sich ja Hoffnung macht, die Staatskanzlei nach 10 Jahren wieder zurückzuerobern in Erfurt, ruhig schlafen können die doch eigentlich nicht.
Nein, das können sie nicht. Also man hat das ja gestern gemerkt, der Jubel bei der CDU, der ging ja erstmal los, als das Gesamtergebnis zur Europawahl bundesweit bekannt wurde. Als sich dann die Thüringer Zahlen so nach und nach daraus kristallisiert haben, da sah das dann schon mal ein bisschen anders aus, weil klar, CDU bundesweit hat sie gewonnen, hier in Thüringen hat sie aber eben verloren. Bedenklich für die CDU hier ist der große Abstand, also zwischen CDU hier in Thüringen und AfD, weil das eben auch für den Spitzenkandidaten der CDU in Thüringen bedeutet, dass er Mario Vogt, dass sie eigentlich aus ihrem Bereich so knapp über 20%, dass sie da nicht rauskommen, da wollen sie aber raus, weil sonst funktioniert das eben nicht. Und seine Autorität dazu wird eben ja dadurch dann eben auch nicht größer. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dann so auf lange Sicht in der CDU, ja vielleicht auch an der Basis, das werden wir dann vielleicht gleich von Michael Brichtsee auch nochmal hören, so diese ganzen Gedankenspiele, was wäre eigentlich mit einer, wenn wir dann doch irgendwie was mit der AfD zusammen anfangen würden, dass diese Gedankenspiele dann schon größer werden können.
Du sprichst es gerade an, wir erwarten gleich noch hier in unserer Runde ein wirkliches Urgestein der Thüringer Politik, den Präsidenten des Gemeinde- und Städtebundes in Thüringen, aber lass uns vorher noch einmal zurück zu Anja nach Berlin gehen. Wir haben vor ein paar Folgen in unserem Wahlkreis Ost, den man ja jederzeit kostenfrei in der ARD-Audiothek abrufen kann. Anja, haben wir darüber gesprochen, dass Thüringen eigentlich so in der Strategie der CDU für das große Wahljahr 2025, wenn wieder der Bundestag gewählt wird, fest eingepreist ist, dass Thüringen von dunkelrot wieder zu schwarz umkippt. Inwieweit hilft denn, oder sagen wir mal so, inwieweit durchkreuzt jetzt so ein Wahlergebnis, das wir da gestern Abend bekommen haben, und das Wahlergebnis ist ja immer der wirkliche Ausdruck der Stimmen, nicht irgendwelche Umfragen. Inwieweit durchkreuzen diese Wahlergebnisse von gestern Abend die Strategien im Konrad-Adenauer-Haus?
Naja, die eine Frage ist, gibt es Strategien? Aber gut, es gibt sicher Strategien in Thüringen, aber die funktionieren ja, also wirken gerade nicht. Den Eindruck muss man ja haben. Also angenommen, ja, die Union schafft es nicht in Thüringen, allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, wer da sonst es schaffen sollte, dann wird es wie immer sein, dass man sagt, naja gut, das ist jetzt hier irgendwie so ein Bundesland, da haben wir ohnehin wenig Mitglieder und so, ja. Aber demokratisch, ja, also als Gesamtwesen, also als Land oder als Bundespartei kann man sich das natürlich eigentlich nicht leisten, das geht überhaupt nicht, und ich glaube, das ist im tiefen Herzen jedem im Konrad-Adenauer-Haus auch klar, auch Friedrich Merz, aber das ist ja keine Ausnahme bei der CDU, ja, bei den etablierten Parteien, die haben den Draht verloren, den Faden verloren, nicht komplett, ja, sonst hätten sie ja nicht immer noch so relativ passable Zustimmungswerte, aber sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie es geht. Ich meine, wir sprechen hier von Erfolgen der AfD, von der Partei, die also gesichert rechtsextremistisch ist in Thüringen und in Europa, deren Kandidaten sich kaufen lassen von im Grunde feindlichen Mächten.
Russland und China.
Oder sagen wir mal. Ja, genau. Also muss man jetzt mal sagen, das ist noch nicht abschließend geklärt. Ja, also Vorsicht, Vorsicht. Aber der Verdacht liegt, steht im Raum. Und da muss man sich einfach fragen, also mir geht das so. Ja, mir geht das auch jetzt in Brandenburg so. Was geht denn in meinen Leuten vor? Also was ist es eigentlich noch wert? Und ich denke manchmal oft, dass tatsächlich der berühmte Faden verloren gegangen ist. Und wenn ich das kurz sagen darf, ich war neulich bei einer Veranstaltung von Katharina Barley in Brandenburg, bei einer Schulveranstaltung. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an wirklich ganz früher in der DDR. Es kommt jemand, eine honorige Person. Es werden Fragen vom Blatt vorgelesen. Das lag alles gar nicht an Katharina Barley. Aber und dann wird jede Aussage der Gästin beklatscht. Ja, es wird nicht nachgefragt. Es war überhaupt keine Berührung zwischen den jungen Leuten und der Spitzenpolitikerin. Also mehr geht ja fast nicht, ja. Und da habe ich irgendwie auch gedacht, wo ist das wirkliche Interesse? Die haben sich wahnsinnig Mühe gegeben, die Schülerin. Ich will die jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, aber man hat gemerkt, es gibt eigentlich keine Verbindung zwischen Politik und Bürgerinnen.
Ich habe gestern wirklich den Kopf nur noch geschüttelt, als dann beispielsweise der Kollege Klingbeil, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, geschaltet wurde im Fernsehen und dem wieder nur einfiel, ja, wir müssen das einordnen, das ist ein schwerer Abend für die SPD, wir müssen uns eine Strategie überlegen. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wann die SPD das letzte Mal überzeugend eine Wahl gewonnen hat, außer eben bei der Bundestagswahl, wo man sich mit 25% ins Kanzleramt reingehievt hat. Dann gab es noch eine Landtagswahl im Saarland, die mal gewonnen wurde. Ich höre jetzt gefühlt bei der SPD seit 15 Jahren diese Plattitüde, wir müssten mal, wir hätten mal, wir könnten mal. Warum fällt denen nichts ein, Anja?
Naja, immerhin sind sie ehrlich. Also Kevin Kühnert hat gerade von der Niederlage gesprochen, das sagt er ja auch nicht jeden Tag. Und also alle, die sich so für Politik ein bisschen interessieren, wissen, wie arm eigentlich diese Generalsekretärinnen und Gesundheitssekretäre dran sind an so einem Wahlabend. Ja, das ist ganz schrecklich. Aber tatsächlich, wir sind eigentlich fast wie in dieser Vorwahlzeit vor 2021, wo man gemerkt hat, alle sind schwach. Und wenn nicht zufällig der Kandidat der Union noch schwächer gewesen wäre, dann wäre es auch damals für die SPD ganz schlecht ausgegangen. Ich sehe hier nur, also tatsächlich, ich hoffe doch, dass die SPD innere Strukturen hat. Sie hat ja einen ganz passable Vorsitzende und auch einen okayen Generalsekretär, die sich jetzt mal ganz ehrlich befragen. Aber sie haben natürlich auch einen Kanzler, sie stellen einen Kanzler, der sich ja offensichtlich für unberührbar hält.
Wir gehen jetzt zu einem Urgestein der Thüringer Politik, der in der Leitung wartet. Michael Brichtsee, seit 35 Jahren Bürgermeister von Waltershausen, zweitgrößte Stadt im Kreis Gotha. Und jetzt kommt das Entscheidende noch oben drauf. Er hat nämlich auch noch einen Nebenjob. Da blickt er von oben auf seinen Freistaat. Herr Brichtsee, Sie sind auch noch Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes. Guten Morgen.
Ja, das bin ich. Schönen guten Morgen.
Herr Brichtsee, ich habe es gesagt, Sie sind seit 1989 im Amt. Das heißt, Sie haben schon ganz andere Umbrüche erlebt. Aber wenn Sie sich die Ergebnisse der Kommunalwahlen anschauen, wenn Sie sich die Ergebnisse der Europawahlen anschauen, ich habe es schon mal gesagt, in Thüringen 46% für die beiden populistischen Parteien und nur noch 43% für die etablierten Demokraten. Also bis dato kaum vorstellbare Erfolge der Rechts- und Linkspopulisten. Was geht Ihnen am Tag danach durch den Kopf?
Ja, es hat sich schon einiges geändert in unserer Gesellschaft, auch das Wahlverhalten. Und ich führe das einfach darauf zurück, dass die Bevölkerung das Vertrauen in die etablierten Parteien einfach nicht mehr hat und einfach sagt, wir wollen einen anderen Weg gehen. Und wir haben ja auch viele Jahre lang in der großen Politik immer davon gesprochen, wir wollen das jetzt alles ein bisschen besser machen und anders machen und meistens sind das leere Worthülsen, die Wahl ist vorbei und es ändert sich gar nichts. Und dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen, das wird schwer werden.
Aber wie konnte das denn passieren, dass man immer Worthülsen raushaut? Ich meine, Sie machen das seit 35 Jahren, haben ja auch in Ihrer Partei, der CDU, eine enge Anbindung an den Landesvorstand. Sie kennen all diese Leute. Wie kann denn das passieren, dass man so den Kontakt ganz offensichtlich verliert?
Tja, ich hätte jetzt fast gesagt, vielleicht ist es ein Stückchen Arroganz, vielleicht ein Stück, wir sind jetzt gewählt und was wir sagen, das ist richtig. Vielleicht hört man zu wenig auf das Volk. Wissen Sie, ich bin jeden Tag bei mir vor Ort, jeden Tag. Ich gehe zum Bäcker und ich gehe dahin. Ich höre die Sorgen, Probleme, die Freuden und alles, was dazu gehört, jeden Tag, jeden Tag. Ich beschäftige mich damit, ich setze mich damit auseinander. Hier in der Kommunalpolitik findet das Leben statt. Und man hat den Eindruck, dass man zwar in Berlin oder manchmal auch in Erfurt sagt, wir kennen die Probleme, aber so richtig kennt man die Probleme scheinbar wirklich nicht.
Was sind denn die Probleme?
Ja, was den Menschen am Herzen liegt, das ist das Thema Inflation, das ist das Thema Energie, insbesondere Sicherheit und Schulbildung. Wir reden immer davon, dass wir tolle Bildung machen müssen. Es fehlen die Lehrer auf der Straße, fehlt die Polizei. Wir hören regelmäßig, dass dafür kein Geld da ist. Im Gegensatz dafür gibt man für andere Dinge wahrscheinlich Geld aus, wo man überlegen müsste, ob das sinnvoll ist. Wir reden davon, dass wir Verbrecher schneller verurteilen müssen. Schauen Sie sich doch mal um, wenn hier irgendetwas passiert, wie lange es dauert, bis unser System funktioniert und wirklich mal ein Straftäter schneller verurteilt wird. Und da rede ich gar nicht von Abschiebung, da rede ich davon, wenn es Schmierereien in einer Stadt gibt, wenn man die Täter kennt, passiert ja nicht allzu viel, weil unser System sagt, das müssen wir ertragen, wir sind in einer Demokratie, wir dürfen uns davon nicht ablenken lassen, wir machen so weiter und Ende. Und das stört die Leute.
Aber höre ich aus Ihren Worten eine gewisse Ratlosigkeit, dass Sie sich auch den Mund fusselig reden bei den Kollegen in Erfurt und denen, die aus Berlin kommen, und es prallt ab?
Naja, ein bisschen Ratlosigkeit ist dabei, da gebe ich Ihnen recht, aber ich bin dennoch optimistisch, weil ich bin überzeugt davon, es gibt schon Politiker, die sowohl in Berlin als auch in Erfurt auf das eine oder andere hören. Ob das die Mehrheit ist, wahrscheinlich eher nicht, sonst würde es nicht solche Ergebnisse geben. Aber ratlos sein in meinem Job ist auch nicht unbedingt gut, weil dann könnte ich hier die Tür zumachen und aufhören. Deswegen sage ich mal, werde ich nicht müde, weiterhin offen, klar, strukturiert und deutlich die Probleme zu benennen, auch wenn es dem einen oder anderen nicht immer gefällt.
Ich wollte mich kurz nochmal einklinken, weil Sie gesagt haben, in Berlin, da haben die irgendwie nicht, also wir haben ja ein Wahlkreissystem und ich habe schon öfter Abgeordnete begleitet in ihren Wahlkreisen, die zum Teil gerade im Osten sehr groß sind, extrem groß und auch sehr dünn besiedelt, gerade Richtung Norden raus. Aber ich habe ich will nicht in Abrede stellen, dass es das gibt, aber im Grunde habe ich so gut wie nie einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete getroffen, die sich sozusagen einfach Diäten kassiert und nicht weiß, was los ist bei sich. Also was ich tatsächlich sehe, ist, dass die Zeiten schnell sind, temporeich und herausfordernd und die politischen Abläufe, einfach die Abstimmung auch zwischen Bund und Ländern oder zwischen Kommunen und Ländern, sehr viel Zeit und Rede und Gegenrede brauchen. Das ist tatsächlich die Demokratie, die Sie gerade erwähnt haben, die den Leuten manchmal gehörig auf den Senkel geht. Und das ist auch bis dahin, dass irgendwie in meinem Dorf werden gerade ständig Fahrräder geklaut und es gibt eine Revierpolizistin, aber es passiert einfach nichts. Ja, also jeden Tag kommen neue Diebstähle. Das sind so Erlebnisse, diese Versagenserlebnisse, die, glaube ich, fast jeder Mensch hat und die an Tagen wie diesen hier gerade, wo man so denkt, oder an einem Wahltag, wo man denkt, Leute, ihr macht's nicht, ich zeig euch jetzt mal. Haben Sie diesen Eindruck, dass das Protestwahl oder Denkzettel oder wie auch immer?
Also ich denke schon, dass das auch ein ganzes Stückchen Protestwahl ist und auch der Denkzettel ist richtig. Und ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich alles ein Stückchen schneller geworden in unserer Zeit. Und warum die Unzufriedenheit mancher Menschen so groß ist, kann ich mir auch im Moment nicht erklären, weil uns geht's ja wirklich grundsätzlich gut. Wir haben natürlich Probleme und dass die politisch Verantwortlichen, ob in Berlin oder in den Ländern, dass die auch teilweise einen schweren Job machen müssen, weil alles so schnelllebig ist und weil wir einen Krieg haben, nicht nur einen Krieg auf dieser Welt und so weiter. Das macht die Sache nicht einfacher. Und ich denke, auch nach Corona hat sich einiges geändert, was die Einstellung mancher Menschen auch zur Politik ist. Aber dennoch, glaube ich, müsste man auf das ein oder andere schneller reagieren. Wenn ich Landes- oder Bundespolitiker höre, dann erkennt man ja die Probleme. Man bei manchen Reden, wenn ich mit meiner Frau irgendwo hingehe und da redet der Bundeskanzler oder wer auch immer, sagt meine Frau zu mir, Mensch, ihr wisst doch, wie es geht. Warum ändert ihr denn das nicht? Vielleicht sind wir auch zu starr in unserem System, in unserer Verwaltung, in unserer Struktur. Vielleicht muss da mal ein Stückchen aufgebrochen werden und das ein oder andere einfacher gemacht werden.
Herr Bricht, Sie haben gerade selber eine Sache gesagt, die ich ziemlich wichtig finde. Also grundsätzlich geht es uns ja gut. Und jetzt mal nochmal an Malte, der weiß es vielleicht noch, oder auch an Anja Meyer. Gerade Waltershausen ist ja eine sehr, sehr prosperierende Gemeinde in Thüringen. Das ist ja mit Sicherheit auch zu großen Teilen Ihr Werk, Herr Bricht. Also was tut die Politik, vielleicht auch die Politik vor Ort, vielleicht auch Sie, um vielleicht auch mal zu sagen, Leute, hört mal auf zu mosern, so schlecht ist es doch gar nicht, schaut euch doch um. Und was wir hier haben, Sie haben ja gerade das Stichwort Energie und so weiter genannt, das sind ja Dinge, die auch von außen kommen, die haben wir uns nicht ausgesucht. Das heißt, das sind Dinge, denen müssen wir uns auch stellen. Und da ist doch auch die Politik gefordert zu sagen, ey Leute, da müssen wir jetzt einfach mal durch und wir müssen jetzt gemeinsam um die Lösung kriegen. Und wir können nicht immer sagen, ihr versteht uns einfach alle nicht. Also ich frage Sie jetzt einfach mal direkt, was machen Sie als Kommunalpolitiker, denen es jetzt im Herbst in den in den Landtag, in den Thüringer Landtag zieht. Was machen Sie persönlich, um ja den Leuten vielleicht auch mal so ein bisschen ja auf die Schulter zu klopfen oder vielleicht auch mal ein kleines bisschen in den Hintern zu treten?
Also das Erste, was ich mache, vor Ort sein, reden. Das ist das Einzige, was man machen kann, um die Leute zu überzeugen. Und die Leute müssen das Gefühl haben, die Menschen müssen das Gefühl haben, wir reden hier mit einem Politiker, in dem Fall Kommunalpolitiker, der uns ernst nimmt, der uns versteht, der einer von uns ist, der die Sprache, die wir sprechen, spricht und der nicht abgehoben ist. Das ist eigentlich mein Rezept, was ich hier in den letzten 35 Jahren auch hier vor Ort angelegt habe und mir immer geholfen hat, wiedergewählt zu werden. Das ist das Einzige, was ich kann. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, in den letzten Jahren gibt es wirklich Tendenzen, dass man an manche Menschen nicht mehr rankommt. Auch Reden hilft an der Stelle nicht. An der Stelle auch, dass es den Menschen gut geht. Ich kenne hier Menschen, die älter sind, die ein super Einkommen haben. Und an die komme ich gar nicht ran, indem ich sage, aber ihr könnt doch nicht jetzt so rechts wählen, dass wir eventuell unsere Demokratie aufs Spiel setzen. Das interessiert die Menschen nicht. Die werden das besser machen und wir müssen denen einen Denkzettel geben.
Aber jetzt,
das ist das, was ich höre.
Aber Herr Brichtse, jetzt haben Sie ja quasi den Salat, Sie haben ja den Frust und den Protest beschrieben. Jetzt haben Sie in den Parlamenten 30% AfD sitzen, zum Teil kommt dann noch das BSW dazu. Wenn Sie an Ihren Kreistag denken, Sie sitzen ja auch im Kreistag des Landkreises Gotha beispielsweise. Das heißt, die Mehrheitsbildung wird immer, immer schwieriger. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich links außen und rechts außen die Truppenteile da sitzen habe? Helfen mir da noch Brandmauern weiter oder muss ich auch da reden?
Ja, Brandmauern helfen überhaupt nicht. Und je mehr wir über Brandmauern reden und je mehr wir den einen oder anderen nur verteufeln, weil wir sagen, da gibt es eine Brandmauer, an der Stelle kommen wir nicht weiter.
Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, aber deswegen stellt ja die CDU praktischerweise zum BSW auch keine Brandmauer auf.
Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Dazu kann ich mich nicht äußern, weil ich habe mit dem Mario Vogt darüber überhaupt noch nicht geredet. Aber ich sag mal, ich denke, wir müssen uns als CDU und auch die anderen Parteien voneinander abgrenzen, logischerweise in bestimmten Dingen, insbesondere natürlich von der AfD, insbesondere auch von dem einen oder anderen Thema der Linken. Diese Abgrenzung kann doch erfolgen, aber wenn ich von vornherein immer wieder sage, es gibt eine Brandmauer und mit denen rede ich gar nicht, denke ich, treibt es noch viel mehr Wähler in die Arme, sowohl der AfD als auch der anderen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, aber die es nun mal gibt. Deswegen sage ich vor Ort, auch im Kommunalparlament, wir müssen miteinander reden. Und mein Sprichwort war ja schon immer, das kennen Sie wahrscheinlich schon, dass es kein rotes, kein grünes und kein gelbes schwarzes Schlagloch gibt. Es gibt ein Schlagloch und die Leute erwarten, dass wir uns drum kümmern. Und wenn einer in einem Kommunalparlament, was übrigens ja eigentlich nur Verwaltung ist und kein gesetzgebendes Organ, wenn in einem Kommunalparlament irgendeiner eine gute Idee hat, dann sind wir verdammt nochmal verpflichtet, diese Idee zu prüfen, zu klären und umzusetzen. Und da ist es grundsätzlich egal, ob das eine Idee von den Linken ist oder eine von der AfD, da kann ich mich nicht abgrenzen.
Heißt aber auch, ich behandle die AfD und das BSW wie jede andere Partei auch. Ich rede mit denen darüber, ob der Antrag klug ist oder nicht.
Ja, genau. So sehe ich das.
Sagt Michael Brichtse, der Präsident des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, noch Bürgermeister von Waltershausen und angehender CDU-Landtagsabgeordneter, wenn denn alles klappt. Vielen Dank an Sie, Herr Brichtse. Schönen Morgen noch.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Anja in Berlin, das, was Michael Brichtse da gerade anspricht und quasi die Arme sehr weit öffnet, auch nach rechts außen, indem er sagt, wir müssen mit allen reden und sei es auch mit der AfD. Da müsste man im Konrad-Adenauer-Haus aber sofort mit dem Zähneklappern anfangen.
Ja, genau, eigentlich, aber da hört uns ja keiner. Nein, Quatsch. Aber ja, das widerspricht wirklich der Parteilinie. Es gibt einen Parteitagsbeschluss, einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD und Linkspartei. Und eigentlich stellt sich Herr Brichtse dagegen seine eigene Parteilinie, das ist so.
Ja. Aber Uli, wenn wir nach Thüringen schauen, ist da ist er doch quasi in bester Gesellschaft in Thüringen. Denn in Erfurt macht man ja schon häufiger Lockerungsübungen, indem man im Landtag mit der AfD zusammen abstimmt.
In Thüringen wird dann gerne gesagt, also in Thüringen, wo der gesunde Menschenverstand ja sowieso zu Hause ist, da wird dann gerne gesagt, ja, liebe Leute, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch noch ganz schön viele Grautöne. Und da hat hier, übrigens hat sich ja auch Friedrich Merz da zum Thema AfD, finde ich, so recht windelweich dann da wieder so rausgeschlingert, als er selber mal so eine Art Vorstoß gemacht hat. Er hat dann gesagt, naja, es geht ja darum, in Parlamenten werden Gesetze gemacht, da soll es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, aber in den Kommunalvertretungen, wo ja, wie Michael Bricht sie gerade auch nochmal darauf hingewiesen hat, wo ja keine Gesetze gemacht werden, sondern Beschlüsse gefasst werden, da sieht das dann schon so ein bisschen anders aus. Aber tatsächlich geht es natürlich hier in der Thüringer CDU wirklich darum, den eigenen Handlungsspielraum so ein bisschen größer zu machen. Also sich nicht immer in so eine Art Abseitsfalle da reintreiben zu lassen, vielleicht auch von den anderen oder von der AfD, dass es dann zu Abstimmungen kommt, die dann nur durch AfD-Stimmen gewonnen werden können und anschließend ist dann das Gezeter wieder groß. Mario Vogt hat das mal so gesagt, er hat so eine Art Abgrenzung, er hat gesagt, wir führen keine Gespräche mit der AfD und das wird sogar von AfD-Vertretern bestätigt, dass das genauso ist. Wir machen keine gemeinsamen Anträge mit der AfD, also jetzt so auf Landtagsebene. Allerdings, wenn wir ein Vorhaben haben, was wir für gut finden und wo dann die AfD zustimmt, Klammer auf, selbst wenn wir vorher wissen, dass die AfD da mit Sicherheit zustimmt, Klammer zu, dann werden wir uns davon nicht abhalten lassen und es trotzdem machen. Und das wiederum ist was, das wird ihm regelmäßig von Rot-Rot-Grün ordentlich angekreidet, aber das ist etwas, was ihm in der eigenen Partei unheimlich nutzt, weil die dann sagen, der Mario, der ist selbstbewusst, der lässt sich da nicht so einschränken, das stärkt uns.
Also wenn wir jetzt auf den rechten Rand geguckt haben, wollen wir jetzt mal nach links schauen. Bei der Europawahl hat ja das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die gute alte Linkspartei regelrecht kannibalisiert oder filetiert. Bundesweit halbiert sich die Linke bei der Europawahl. Das BSW kommt auf gut 6, die Linke auf weniger als 3%. Aber noch viel deutlicher wird das, wenn wir uns hier mal den Osten anschauen. Bei dir in Brandenburg, Anja zum Beispiel, holt die Linke noch 4,5%. Das BSW ist dreimal so stark. Und Uli, bei euch in Thüringen, dem Land von Bodo Ramelow, die Linke 5,7, das BSW 15%. Uli, ist der Frust über Ramelows Genossen inzwischen so stark, dass so viele Schutz bei Sarah Wagenknecht und Eisenass noch Oberbürgermeisterin Katja Wolf suchen? Die ist ja die Landesvorsitzende des BSW in Thüringen.
Ja, ist ja immerhin so, wenn man diese 15% und diese 5%, wenn man das zusammennimmt, dann ist das ja so ungefähr der Wert, den die Linke vorher hier bei Umfragen bekommen hat. Also da ist schon was dran, dass die BSW ganz klar die Linke hier kannibalisiert. Ja, woran liegt das? Das liegt mit Sicherheit nicht an Ramelow, weil du den Begriff genannt hast. Der Faktor Ramelow, der wird eher die Linke jetzt mit Richtung Landtagswahlkampf noch mal ein bisschen nach oben ziehen. Aber das ist eben so dieses ganze andere. Das ist die Ukraine, das ist die EU, das ist die Migrationspolitik. Also da scheint es ganz klar so eine Haltung gegeben zu haben, die eigentlich die bei den Linken noch zu Hause war, aber die nur darauf gewartet hat, oder die bei den Linken noch war, also vielleicht nicht mehr so ganz zu Hause. Sie waren noch bei den Linken, aber sie ist ganz klar auf eine neue Möglichkeit gewartet, auf eine neue Partei. Und dazu kommt dann noch dieser unglaubliche Nimbus von Sarah Wagenknecht. Also das kennt ihr ja auch. Aber wenn man das hier sieht, wenn man das hier sieht vor Ort, ich war letzte Woche am Dienstag auf dem Weimarer Theaterplatz. Es hat sogar geregnet und nicht nur so ein bisschen, sondern es gab richtig starke Schauer. Aber Sarah Wagenknecht war angekündigt und der Theaterplatz da im Schatten von Goethe und Schiller war voll. Und da waren viele Leute, auch viele Leute, die man so kennt, die eigentlich man immer so links progressiv, vielleicht auch so ein bisschen altlinks und so weiter oder vielleicht ehemals SED und so weiter verortet hat, die sind dann da hingegangen und die haben beim Thema Frieden, die haben beim Thema Gerechtigkeit, die haben beim Thema Renten oder so einfach so laut geklatscht, dass man das Gefühl hatte, dass sie sich da bei den Linken vielleicht nicht mehr so gut vertreten fühlen.
Anja, bevor wir den nächsten Gast in unserer Runde bitten, wenn du von der Bundesebene auf drauf schaust, vielleicht nur mal kurz, hast du den Eindruck, dass den Linken irgendein Rezept gegen das BSW bislang eingefallen ist?
Nee, also ich glaube nämlich, also ich habe jetzt auch in den letzten Tagen das BSW sehr engmaschig begleitet. Ich war auch gestern Abend beim Wahlamt und habe den Eindruck, die haben mit dieser also mit diesem Friedensclaim, ja, dieses jetzt hört endlich auf da, ohne Verantwortung tatsächlich übernehmen zu müssen, das muss man sich ja mal klar machen, haben die einfach einen Punkt, weil, und das will ich gar nicht kleinreden, und ich glaube, daher kommen auch all diese Menschen auf dem Theaterplatz oder letzte Woche Freitag hier in Berlin auf dem Alexanderplatz, die Menschen, ich sag's mal ganz vorsichtig, eigentlich nicht vorsichtig, das ist meine Analyse, also was ich so verstanden habe, ist, wir Ostdeutschen haben sozusagen eine Erfahrung gemacht, wie Militarisierung von Gesellschaft passiert. Ja, also auch in den 80er Jahren, ich sag nur Wehrkundeunterricht, Zivilverteidigung, ja, eine wirkliche Wehrpflicht, und zwar hammerhart, also auch in ihren Strukturen, ja, und wie sozusagen hochgerüstet wird und versucht wird, das agitatorisch sozusagen die Leute mitzunehmen. Und ich glaube, da geht bei vielen jetzt langsam, endet die, sagen wir mal, die Geduld, ja, dass, oder dass Menschen plötzlich in eben so mit 50er, die wissen, sie müssen jetzt ihre Kinder oder Enkelkinder werden da gefragt, ja, als Soldatinnen und Soldaten. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, die Erzählung des BSW, gegen die Linke jetzt keine richtige Antwort hat, weil sie hat auch eine andere Position im Ukraine-Krieg.
Da können wir nachfragen beim Vorsitzenden der linken Gruppe im Bundestag, bei Sören Pellmann. Guten Morgen nach Berlin.
Guten Morgen.
Herr Pellmann, ich frage Sie jetzt mal ganz bewusst als Bundespolitiker. Über Ihr Leipziger Herz können wir gleich noch sprechen, aber wenn Sie von Berlin aus auf diese Zahlen schauen, in allen drei Ländern, in denen am 1. September wieder gewählt wird, zwischen 4,4 und 5,7% nur noch für die Linke und das BSW zwischen 12,6 und 15,0%. Da muss Ihnen doch Angst und Bange werden und die Frage muss doch überall stehen, was haben wir falsch gemacht?
Es ist nicht nur ein schlechtes oder das schlechteste Ergebnis für die Linke bundesweit seit ihres Bestehens, sondern es ist ein existenzbedrohendes Ergebnis, weil zumindest in den beiden Bundesländern Brandenburg und Sachsen droht damit gegebenenfalls auch der Nichteinzug in den sächsischen bzw. brandenburgischen Landtag. Und da sind jetzt alle gefordert, in der Bundespartei, aber auch in den Landesverbänden, sehr genau zu schauen, wie wir in den nächsten drei Monaten, die uns noch bleiben, das Ruder versuchen so rumzureißen, um zumindest dort wieder in die beiden Landtage reinzukommen.
Anja Meyer hat es gerade angesprochen, das Gefühl, was sie hat, wenn sie auf das BSW eben schaut, ist dieses Friedensthema, diese suggestive Frage, Krieg oder Frieden, Sie haben die Wahl auf den Plakaten. Da wird mir persönlich schlecht, wenn mir sowas jemand entgegenhält, weil ich habe nicht die Wahl, wenn ich abstimme darüber. Aber ist das genau der Punkt, den wahlstrategisch das BSW richtig gemacht hat, indem es komplett so auf die Friedenskarte gesetzt hat?
Also wenn man per Stimmenabgabe sich für Frieden entscheiden könnte, glaube ich, würden 95% der deutschen Bevölkerung für Frieden stimmen. Das ist ja leider nicht möglich. Ich glaube, Sie haben da vieles richtig gemacht und meine Partei Die Linke hat die Friedensfrage nicht konsequent in den Vordergrund gestellt. Und dann gab es auch noch zwielautende Äußerungen aus der Partei, gerade Richtung Waffenlieferung ja oder nein in die Ukraine, weitere militärische Unterstützung. Dieser Zwieklang in einer Partei macht es nicht unbedingt leichter, dann auch gerade in der Friedensfrage klar Position zu beziehen und entsprechend Wählerinnen und Wähler auch abzuholen.
Wie bereitet man sich jetzt auf diese Landtagswahlen vor? Also haben Sie schon eine Idee, was die Strategie sein muss?
Also wir waren im Vorfeld des Ergebnisses, wie auch am Sonntagabend. Morgen ist die nächste Zusammenkunft mit den drei ostdeutschen Landesverbänden oder Vorständen, konkret mit dem Parteivorstand. Es gibt Ideen. Wir werden als Bundestagsgruppe ab nächste Woche, weil wir ja nach den Wahlen wieder auch agieren dürfen, in allen drei Ländern aktiv sein, auf Tour gehen, auch nachfragen, wo denn der Schuh drückt, wo denn Probleme sind. Und auch entsprechend versuchen, Antworten zu formulieren und Bundespolitik zu verknüpfen, aber eben auch ansprechbar zu sein, sich zu kümmern und die Sorgen ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist in den letzten Wochen und Monaten deutlich zu kurz gekommen.
Es gibt ja noch so einen Lichtblick für Sie und Hoffnung macht Ihnen doch bestimmt Ihre Heimatstadt Leipzig. Hier sind Sie ja selbst auch Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Da war es am Ende kein Sturm, der über die Linke hinweggezogen ist. Da war es eher ein, laues Lüftchen. In Leipzig sind Sie zwar von Platz 1 auf Platz 2 gefallen, aber immer noch 17,5%, also weit, weit überdurchschnittlich. Was kann die Linke anderswo von Ihnen, von den Leipziger Genossen lernen?
Also das ist ja genau das, was ich auch in die nächsten Beratungen mit einbringen werde. Wir haben es vermocht, verschiedene Milieus anzusprechen, Themen, die Wählerinnen und Wählern wichtig sind, anzusprechen und das vermeintlich Trennen der Partei, also unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Ausrichtungen zu einen und mit einer klaren Sprache, auch mit einer einheitlichen Sprache, mit einheitlichen Zielen und Vorstellungen in diese Wahlen zu gehen. Und das nicht erst in den Wahlkämpfen, sondern wir haben das 5 Jahre vorgelebt in Leipzig.
Anja, überzeugt dich das, wenn du da vom Bund auf schaust, du beobachtest es auch seit über 30 Jahren?
Naja, ich sehe, dass die Linke eine, sagen wir mal, in der Bundesrepublik gewachsene Partei ist, die natürlich ganz auch divers reagiert, wenn sie sagen, wie war das, Zwieton oder so, das war jetzt gerade so ein Wort, Herr Pellmann, also dass man sozusagen sich widersprechende Haltungen äußert, ich finde das im Prinzip eigentlich richtig, also es wäre ja schrecklich, oder? Ich habe das gestern bei der Wagenknecht-Partei erlebt, wie sozusagen alle vor Begeisterung einfach nur noch alles geil finden, ja. Das ist für einen Moment schön, aber ist natürlich weit ab von jeder politischen Realität. Und wenn Sie jetzt sagen, entschuldige bitte, Mathe, ich habe jetzt auch noch eine Frage an den Gast, weil Sie haben vorhin gesagt, und dann starten wir nochmal neu in die Landtagswahlkämpfe. Wie denn? Also Sie sind ja jetzt so geschrumpft, ja, das habe ich mich auch gefragt. Also eine Partei lebt ja davon, dass sozusagen ihre Mitglieder ausströmen und etwas verändern wollen und die Meinungen oder Bedürfnisse der Bevölkerung oder der Wählerschaft aufnehmen. Wie wollen Sie das eigentlich machen angesichts dieser überwältigenden Stärke der populistischen Parteien gerade?
Also es gibt 2 Varianten, man steckt den Kopf in den Sand oder man kämpft weiter, und ich habe mich fürs Kämpfen entschieden. Wir sind ab Freitag dieser Woche für dann 3 Wochen zusammen mit Gregor Gysi in Sachsen und Brandenburg unterwegs, um mit den Leuten zu reden, um Angebote zu machen auf Kundgebungen, auf Demonstrationen, und mit dem stetigen Tropfen und dem Stein, ich glaube, wir sind gut beraten. Die 3, 4 Kernthemen, für die Linke explizit steht, also Rente, Gesundheit, Pflegepolitik und im Interesse von Mieterinnen und Mietern zu wirken, in den Vordergrund zu stellen und darüber auch zu sprechen, was man von einer Linken zu erwarten hat, wofür eine Linke steht und warum auch eine Linke in diesen Fragen gebraucht wird.
Hätten Sie vielleicht auch noch einen Tipp für Bodo Ramelow, weil der ist ja nun mal in der für Linke besonderen Situation, dass er eben auch noch regiert, und das seit fast 10 Jahren. Aber selbst der fragt sich ja jetzt, oh Gott, was ist mit meiner Linken los? Ja, was soll er machen? Und vor allen Dingen, wo soll er dann vielleicht die Wähler dann noch herbekommen bis September?
Also ich glaube, Bodo Ramelow macht vieles richtig, und man wird auch zur Landtagswahl sehen, dass die Person Bodo Ramelow noch anders mobilisieren kann als zum Beispiel in der Europawahl. Es steht mir echt fern, Bodo Ramelow Tipps zu geben. Ich habe ihm Unterstützung in allen Punkten angeboten. Wir sind dazu im Austausch. Er hat es zum Beispiel geschafft, in der Bildungspolitik mehr Lehrerinnen und Lehrer an Bord zu holen. Das reicht alles noch nicht. Er hat bei Kitas was getan. Er hat in die Sozialinfrastruktur investiert. Er ist auf einem guten Weg, und das muss jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann auch nochmal klar gesagt werden. Dafür steht die Linke, und das hat Bodo Ramelow gemacht.
Vielen Dank an Sören Pellmann, den Gruppenvorsitzenden der linksten Linken im Bundestag. Guten Morgen nach Berlin.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Uli, darf ich dich mal was fragen?
Na klar. Das,
ich war ja letzte Woche beim Listenparteitag des BSW in Erfurt, und da ging es ja auch um Bildungspolitik, weil wir das jetzt gerade hatten, ja, ist ja auch so ein Thema der Linken. Und das BSW hat zum Beispiel im Parteiprogramm stehen, also die Landespartei, dass es zum Beispiel Kinder ab 3 Jahre, also müssen einen verpflichtenden Sprachtest machen, und dann, wenn, also tatsächlich würden sie aus der quasi, also zwangsbekindergartet, ja. Ich habe da mit einem Mitglied, es gibt ja nicht viele, 40 oder so, gesprochen, die selber aus dem Bildungssystem kommt. Ich hatte so ein DDR, so ein Honecker-Gefühl, ja. Also dass sozusagen Kinder, wo es nicht reicht, die werden einfach rausgenommen, da können die Familien nicht. Ist das das, was die Leute wollen in Thüringen, dass man quasi so eine DDR 2.0 verspricht? Also alles hat seine Ordnung, und wir vertrauen denen.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist mir schleierhaft.
Genau, aber das ist ja das, was einem immer wieder entgegenguckt, also auch gerade, wenn man sich so mit seinen Nachbarn so über den Gartenzaun unterhält, dass man so das Ganze, was wir so an Unsicherheit verspüren, und das haben wir ja jetzt auch oft genug schon angesprochen, also was ja auch gar nicht selbstverschuldet ist, sondern was ja seit Jahren immer von außen oder durch irgendwas anderes oder durch eine Pandemie oder so das auf uns zukommt, das wird dann gerne gewechselt mit nicht, ich muss mich dem stellen, sondern es wäre doch alles besser, wenn. Und da wird im Zweifelsfall auch gerne so eine alte Idee hervorgeholt, wobei man sich ja dann natürlich, wie das so ist bei alten Ideen und alten Erinnerungen und älteren Menschen, immer nur das merkt, was man da jetzt dann positiv dran empfunden hat. Und dann wird das halt hergenommen. Ich würde die ganze Programmatik des BSW in Thüringen nicht so besonders hochhängen, weil das alles noch viel zu unausgegoren ist und vielleicht auch noch gar nicht so eine große Rolle spielt. Es ist einfach so, es gibt hier auch in Thüringen gibt es den großen Wunsch nach genau so einer Partei, beziehungsweise nach jemandem, der diese Politikfelder, die man ja irgendwie schlecht bespielt fühlt oder so, der die dann bearbeitet. Und dazu hat es das BSW in Thüringen ja noch geschafft, genügend vorzeigbares Personal ranzuholen, also mit Katja Wolf oder mit, selbst Andreas Bausewein stand ja im Gespräch oder so. Also es gibt eine Menge von Leuten, die tatsächlich wählbar sind. Und jetzt mal so von uns als Beobachter drauf geguckt, es mischt tatsächlich alles neu. Und im Zweifelsfall, wenn es im dritten Wahlgang im Landtag dann im September darum geht, einen Ministerpräsidenten mit einer einfachen Mehrheit zu wählen, dann wird Mario Vogt auch vom BSW gewählt werden, weil das BSW sagt, wir wollen nichts mit der AfD zu tun haben. Das ist im Grunde noch eine Beruhigung. Aber durch das BSW kommt eben jemand dazu, der dieses ganze Starre mit der AfD nicht, mit den Linken nicht, die CDU ist auch noch irgendwie relativ groß, aber es reicht alleine nicht. Die SPD ist viel zu schwach, bei den Grünen wissen wir es nicht, die FDP schwächelt. Also die das alles nochmal neu aufmischen, ja, und im Zweifelsfall dann auch für eine, ja, vielleicht sogar für eine Mehrheitsregierung sorgen können.
Aber dann ist es doch alles an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Also wir haben eine Partei, die aus der Linkspartei entsteht, am äußersten linken Rand, und die ist dann quasi der Türöffner für die CDU.
Genau. Und Mario Vogt wird im Zweifelsfall mit jemandem zusammenarbeiten, also jetzt mal vielleicht immer ein paar Umwege mit Sarah Wagenknecht, die wir ja alle noch als Frontfrau der kommunistischen Plattform kennen, also als sehr, sehr dogmatische PDS-Politikerin damals. Ja, das alles wird keine Rolle spielen, solange es eben keinen förmlichen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Also da wird man sich irgendwie so zurecht reden. Und wenn man Mario Vogt jetzt fragt, dann sagt er eben genau das. Er sagt dann eben immer, ja, den Beschluss gibt es nicht, ansonsten wissen wir nicht, was dabei rumkommt. Und wir merken dann eben, und da sind wir wieder bei so vielleicht so Programmpunkten, die sich so ein bisschen autoritär anhören oder so, wir merken doch interessante Ideen beim BSW. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da mit unseren Leuten große Schnittmengen gibt.
Das heißt aber übersetzt, Bodo Ramelow kann die Koffer packen jetzt schon. Das wird nichts mehr.
Ja, tatsächlich, tatsächlich sieht es eben überhaupt nicht gut aus. Also was wir jetzt alle noch nicht auf dem Schirm haben, ist diese Mobilisierung, die auch Sören Pellmann eben angesprochen hat, die wir ja bei den Landtagswahlen durch den Amtsinhaber ja sowieso immer beobachten in den letzten Wochen. Aber tatsächlich sieht es eben nicht gut aus. Und das merkt man auch, wenn man hier in die Linke hineinhorcht. Da ist ganz, ganz große Verunsicherung. Jetzt nach dem Wahlabend gestern ist fast schon so eine Art Panikstimmung.
Schauen wir in das Nachbarland Sachsen. Das ist ja quasi immer das Frontland der AfD, wo sie mit den besten Ergebnissen abgeschnitten hat. Heute Morgen Zwischenstand Landkreis Görlitz, AfD 36%, BSW 11%. In Mittelsachsen, dann nehmen wir den anderen Stimmzettel, bei der Europawahl über 37% für die AfD, auch da könnte eben wieder das BSW quasi der Rettungsanker für Michael Kretschmer und seine CDU werden. Anja, wie sieht man das denn eigentlich in Berlin? Ist das Sarah Wagenknecht A, bewusst? Klar, es wird ihr bewusst sein, sie ist eine kluge Frau. Aber absolut. B, ist ihr das auch ganz recht, dass sie hier der CDU überall ins Amt verhilft?
Ja, ich glaube, das ist ihr Recht. Also, weil, wenn man sich jetzt mal das Bundesprogramm anschaut, die Programmatik, ja, dann kann man, also das ist gar nicht so lang, 4 Seiten, kann sich jeder mal durchlesen. Das sind sowohl quasi fast schon rechtskonservative und linksextreme, also linksextrem ist übertrieben, aber ordentlich linkspopulistische Positionen und Inhalte, die da vertreten werden. Das heißt, diese Partei ist wie ein riesiger Wunsch, so ein Raum, in dem man alle seine Erwartungen hinein projizieren kann. Und insofern passt Wagenknecht im Moment überall hin. Und das Schweigen auch hier aus der Bundes-CDU zum BSW ist ja auch dröhnend. Also das, ich glaube, da kommen sie auch nicht, also da werden sie sich jetzt schon mal irgendwie verhalten müssen. Diese Frage stellen ja jetzt auch gerade viele Journalistinnen und Journalisten hier. Wie haltet ihr es mit dem BSW? Man merkt, wie vorsichtig sie sind, wie sie sich das nicht verprellen wollen und weil sie auch brauchen. Das stimmt. Wenn du Mehrheiten irgendwie erreichen willst, dann wirst du wahrscheinlich um das BSW gerade nicht herumkommen, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Aber man muss sich, glaube ich, wirklich überlegen, was man sich wünscht, weil also wie gesagt, einmal einen Blick ins Programm werfen, da ist für jeden was dabei. Es ist eine komplett auf eine Führungsfigur zentrierte Partei, die sagt im Grunde, also im Grunde hängt alles von dieser Person ab, mit einer hart ergebenen kleinen Anhängerschaft, ja, die
fast
vielleicht
schon sektenähnlich,
wenn
man sich
sagen,
das annimmt.
Also die sogenannten Wagenknechte.
Ja, es ist wirklich spannend, das zu beobachten. Sie findet das natürlich auch jetzt richtig gut, weil einfach, sie ist ja auch von der Persönlichkeit her so, würde ich mal sagen, Hauptsache es funktioniert so, wie sie es braucht. Ja, also sie ist einfach, sie kann das nicht, großer Diskurs und also das ist nicht ihre Sache. Sie weiß es einfach, sie denkt, sie weiß alles schon und es muss einfach nur gemacht werden. So. Und das meine ich jetzt gar nicht so abschätzig, wie es vielleicht klingt, sondern das ist ihre Persönlichkeitsstruktur und nach der hat sie sich jetzt eine Partei gewählt. Und das ist natürlich, steht in einem absoluten Widerspruch zu den Verfahren in zum Beispiel einer riesen Volkspartei wie der CDU. Also da bin ich schon sehr gespannt.
Ja, und letztendlich
füllt
sie ja mit ihrem Angebot eben auch diese vielbeschworene Repräsentationslücke aus, ne? Also die ja einfach nicht mehr vorhanden ist. Und es ist vielleicht besser, die wird vom BSW bespielt, als wenn sie eben ausschließlich von der AfD bespielt wird.
Anja, ich würde dich gerne nochmal zum Schluss fragen, Uli und ich, wir sind ja beide Westfalen und angelernte oder gelernte Ossis. Du hast ja schon ganz andere Umbrüche hinter dir, aber kann man aus diesen Wahlen nicht auch den Schluss ziehen, naja, ist halt so, unsere westdeutschen Parteien haben halt fertig, CDU, SPD, Grüne, denen fällt halt nichts mehr ein und dann ist es halt so, dann müssen wir was Neues aufmachen.
Naja, also als gute Demokratin lehne ich diese Denkweise natürlich ab. Also nein, es ist nie umsonst, ja. Aber es ist schon ich habe das Gefühl, dass hier gerade, also man sagt ja immer so, ins Rutschen kommt und so. Ja, das Gefühl habe ich gerade. Also ich rechne ja auch, ich bin ja auch ein Mensch, ja. Und in meiner kleinen, sehr wohlhabenden, in meinem kleinen, süßen Dorf haben 20% jeder Fünfte die AfD gewählt jetzt bei der Europawahl. Das sind einfach Sachen, wo du fragst dich schon. Und es ist eigentlich auch eine gute Gabe von Demokratinnen und Demokraten, dass man irgendwie sich fragt, was kann man besser machen, ja? Und du kannst als einzelner Mensch eigentlich fast nichts machen, aber du kannst demokratische Parteien stärken. Und das ist eigentlich alles, was bleibt in der Demokratie gerade. Also es klingt jetzt wieder mal so ein bisschen pathetisch, aber ich habe das Gefühl manchmal, ja, ich glaube, wie viele, auch Ostler, hier ist so eine Endzeitstimmung gerade, aber nee, ey Leute, das ist hier nicht vergleichbar mit der DDR. Das ist was anderes, was wir hier gerade erleben. Wir werden von rechts aufgerollt.
Sagt Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus. Vielen Dank an dich. Danke auch an Uli Sondermann-Becker von MDR Thüringen, die heute Morgen mit dabei waren. Wenn Sie jetzt Lust gekriegt haben, alle unsere Ausgaben von unserem Podcast Wahlkreis Ost, die finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek, bei mdr.de und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Unsere Mailadresse wahlkreisost@mdr.de. Danke Anja, danke Uli.
Danke auch.
Ja, ich bedanke mich auch aus Erfurt.
Und zum Schluss möchte ich euch und Ihnen noch einen Podcast der geschätzten Kollegen ans Herz legen. Der passt zu den Wahlergebnissen vom vergangenen Wochenende wirklich wie die Faust aufs Auge.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden. Und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht. Der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das nur als Hinweis. Uns, den Wahlkreis Ost, gibt es in gut 10 Tagen wieder. Bis dahin und tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.